So, in ja, nicht ganz 2 oder 3 Wochen findet der 22. Chaos Communication Congress in Berlin statt, vom 27. bis zum 30. Dezember, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich habe hier Tim Pritlove, eigentlich den Hauptkoordinator des Chaos Communication Congress. Und Tim, erzähl mal, ja, worum dreht es sich da?
Ja, hallo. Ja, der Chaos Communication Kongress, der Titel der Veranstaltung trägt es ja schon in sich. 22C3 heißt, das 22. Mal machen wir jetzt diese Veranstaltung bereits. Ja, ist eine Traditionsveranstaltung, findet jedes Jahr statt, findet seit einigen Jahren in Berlin statt und ist, ja, locker gesagt eine Hacker-Konferenz. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass die Thematiken doch weit über Hacker-Themen hinausgehen. Es ist also beileibe nicht nur Technologie, sondern auch und vor allem gesellschaftliche Themen aller Art. Der Club setzt sich mit Politik auf allen Ebenen auseinander. Der Club setzt sich aber auch besonders immer mit der Auswirkung von Technologie auf gesellschaftliche Prozesse auseinander. Und das ist das, was auf dem Kongress sichtbar wird, wo wir eben diese große Konferenz veranstalten, die dieses Jahr erstmalig über 4 Tage geht. Das hat sich als zwangsläufig erwiesen nach dem großen Andrang, den wir im letzten Jahr haben und überhaupt auch einer thematischen Steigerung und auch Steigerung der Aktivitäten über die letzten Jahre. Und ja, wir sind sehr zuversichtlich, dass es auch dieses Jahr wieder eine tolle Veranstaltung wird.
Ja, dieses Mal trägt der Kongress den Untertitel Private Investigations. Wie ist man da darauf gekommen, auf diesen Titel? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das Motto versucht ein bisschen zweideutig zu sein. Auf der einen Seite ist es natürlich die Auseinandersetzung mit allerlei Aktivitäten, die in die Privatsphäre hineinreichen. Das ist eigentlich so das Zweite, was man da herauslesen kann. Ursprüngliche Motivation für dieses Motto war aber eigentlich eher die Beschreibung des typischen Arbeitsprozesses des Hackers, der also auf eine sehr private Art und Weise seine Ermittlungen anstellt, wie halt Philipp Marlowe mit einem eigenen Stil und mit einer bestimmten Fokussiertheit, die das Hackerwesen ausmacht in meinen Augen. Und insofern passt das ganz gut zusammen und finde es ein schönes Motto für den Kongress.
Ja, verteilt auf 4 Tage gibt es mehr als 150 verschiedene Vorträge, Podien, dazu noch ja, viele Workshops. Kannst du mal ein paar Highlights vorstellen, die uns da erwarten?
Ein paar Highlights, oh ja, da gibt es viele. Wir haben das ja auch in einem Podcast vor ein paar Tagen bei uns mal eine ganze Stunde lang ausführlich diskutiert. Vielleicht sollte man mehr so auf die Schwerpunkte eingehen, die an den einzelnen Tagen festzustellen sind. Das ist natürlich zunächst einmal die Themen dieses Jahres, allen voran Biometrie, der elektronische Reisepass, der nimmt am ersten Tag eine große Bedeutung ein. Da wird also die Technik erklärt, da werden die politischen Aktivitäten, die dort gelaufen sind, diese BioP2-Studie unter anderem auseinandergenommen. Ähnliche Aufmerksamkeit am ersten Tag der gesamte Themenbereich Videoüberwachung. Dort werden Studien vorgestellt an Universitäten. Es wird darüber vorgetragen, wie man Videoüberwachung auch persönlich umgehen kann, welche Möglichkeiten es gibt, sich dagegen zu wehren. Aber auch technische Vorstellungen, wohin die Reise geht, bis hin zu automatischer Auswertung, was ja die eigentliche Langzeitbedrohung der vollen Videoüberwachung ist. Es ist ja ganz klar absehbar, dass wir uns damit früher oder später auseinandersetzen müssen, also eigentlich auch jetzt schon auseinandersetzen müssen, und irgendwann wird es eben auch eine tägliche Realität sein, wenn man nichts dagegen unternimmt. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei Schwerpunkte. Das Ganze ist an allen Tagen immer angereichert durch zahlreiche Themen, natürlich auch aus dem klassischen Hacker-Umfeld. Security-Themen nehmen ziemlich breiten Platz ein. Wir haben so versucht, dem Kongressprogramm etwas Struktur zu verleihen, indem wir grob 5 Kategorien aufgeschlagen haben. Davon ist Hacking die erste, gut 40, 50% natürlich auch die schwerwiegendste. Society ist der Themenblock, der sich eben mit den gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt. Culture sind so die kulturellen Aufhellungen im Programm.
Was gibt es da für kulturelle Aufhellungen?
Ach, wir haben wieder schöne Live-Hörspiele, die vorgetragen werden. Es gibt lustige Hacker-Quizshows und einige Vorträge sind einfach in ihrer gesamten ihrem Erscheinungsbild einfach sehr unterhaltsam. Es wird unter anderem auch einen Capture the Flag Contest geben, wo die ganze Nacht in einem Raum durchgehackt wird durch verschiedene Teams. Dort ist so eine Art Hacker-Wettbewerb, wo es darum geht, eben am meisten Punkte zu sammeln. Das sind Aktivitäten, die man dem Kulturbereich am ehesten zuordnen könnte. Science ist ein weiterer Themenblock, auf dem wir viel Wert gelegt haben in diesem Jahr. Wir bemühen uns also auch, qualitativ hochwertige Speaker aus dem wissenschaftlichen, akademischen Umfeld zu bekommen, um dort einfach auch mal den Stand der Dinge vermittelt zu bekommen.
In welche Richtung?
Zum Beispiel gibt es einen interessanten Vortrag von Niels Boeing über Nanotechnologie, wo einfach mal klar umrissen wird, was ist eigentlich der Stand der Forschung bis heute, woran wird derzeit gearbeitet, um dem Publikum die Möglichkeit zu geben, Themen überhaupt erstmal aufzunehmen und zu sehen, ah, alles klar, so weit geht das bereits, das interessiert mich, jetzt weiß ich, wo ich den nächsten Schritt nehmen muss. Ja, die Liste ist ewig lang. Man kann sich hier durch das Kongressprogramm klicken unter events.ccc.de. Versuchen wir auch das ganze Geschehen im Vorfeld schon zu moderieren über unser Weblog, unser Veranstaltungsweblog, wo einzelne Vorträge vorgestellt werden, aber natürlich auch andere Neuigkeiten jetzt im Vorfeld der Organisation des Kongresses mit eingeflochten werden. Weiteres schönes Highlight, finde ich, ist die Teilnahme von Jörg Taus, Bundestagsabgeordneter der SPD. Ich glaube, das erste Mal, dass wir jetzt auch einen Bundestagsabgeordneten auf dem Kongress haben. Der wird über den Stand der Dinge zum Thema Informationsfreiheitsgesetz, was in der letzten Legislaturperiode eigentlich schon hätte mal Realität werden sollen.
Ja, ist auch so weitestgehend. Es ist halt die Frage, was davon jetzt übrig bleibt unter der Großen Koalition.
Was davon übrig bleibt und welche konkreten Nutzen man vielleicht auch daraus ziehen kann. Das sind so die ersten, die mir jetzt einfallen, die auf jeden Fall in den ersten zwei Tagen wert sind, mitgenommen zu werden.
Ja, vier Tage bedeuten auch einen leicht höheren Eintrittspreis, der ein bisschen der Kritik war, aber ihr sucht auch beispielsweise Engel, also Menschen, die halt mithelfen und dafür ja, kostenlosen Eintritt bekommen. Kannst du vielleicht das Konzept mal erklären und vielleicht mal Leute motivieren, die vielleicht noch mithelfen wollen, denen der Preis vielleicht ein bisschen zu hoch ist?
Also die Engel bekommen keinen kostenlosen Eintritt. Das läuft so, der Kongress ist einfach wie man auf Neudeutsch so schön sagt, volunteer-driven. Also er wird von Freiwilligen getragen und das sind im Prinzip die Teilnehmer. Früher war es halt so, als der Kongress noch sehr viel kleiner war, dass eigentlich alle Leute, die da waren, waren halt auch automatisch die Freiwilligen und alle, die da waren, haben zum Geschehen, zum Gelingen des Kongresses beigetragen. Mittlerweile ist der Kongress kräftig gewachsen. Dann funktioniert das natürlich so nicht mehr. Trotzdem ist die Beteiligung aus der Szene und dem unmittelbaren CCC-Umfeld nach wie vor sehr groß. Und wir bieten über dieses Engel-Dasein auf dem Kongress einerseits die Möglichkeit, auch in unsere Strukturen ein bisschen hereinschnuppern zu können, auch lernen zu können, wie man eine solche Veranstaltung macht, Kontakt zu bekommen mit Technik, Kontakt zu bekommen mit den Referenten, kann sich selber aussuchen, wo man nun mithilft, ob man nun an der Kasse mitmacht, ob man bei der Audio-Video-Aufzeichnungstechnik mitmacht, bei der Durchführung des Konferenzprogramms sich organisatorischen Sachen zumacht, am Infotresen mitwirbelt. Wir haben immer so an die 150 Leute, die wir dort bewegen und wir tun auch was für die Engel, wir bieten denen günstige Schlafplätze an, wir haben irgendwie freie T-Shirts und noch ein paar andere Sachen, Verpflegung während der Veranstaltung, ein eigener Raum, wo sie sich ein bisschen zurückziehen und organisieren können. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Die Eintrittspreise mussten wir in diesem Jahr erhöhen, das hat zahlreiche Gründe. Der vierte Tag ist nur ein Grund davon, ist auch ein wichtiger Grund, aber es ist auch so, dass wir eigentlich, dass der Kongress sich entwickelt hat in den letzten Jahren und er entwickelt sich eben in die Richtung, was die Teilnehmer wollen. Und man hat gesehen, als wir die Betonung des Inhaltsprogramms erhöht haben. So sind eigentlich auch alle Leute mitgezogen, haben gesagt, okay, das ist super, wir haben mehr hochqualitative Vorträge, das Konferenzprogramm nimmt einfach einen ganz anderen Stellenwert ein. Aber das bedeutet für uns natürlich auch mehr Ausgaben, weil wir sehr viel mehr Speaker einfliegen, Hotelkosten übernommen und so weiter. Die Referenten auf dem Kongress kriegen keine Bezahlung für den Vortrag als solchen. Das muss man dabei halt auch immer noch sehen. Das könnten wir uns auch auf gar keinen Fall leisten. Und dazu kommt natürlich, dass der Kongress durch die gewachsene Größe auch mehr Betreuung im Vorfeld und auch in der Nachbearbeitung braucht. Es ist immer sehr schwierig, Kosten für Veranstaltungen zu vermitteln, wer das nicht mal selber gemacht hat. Aber wer es mal gemacht hat, ich denke, weiß einfach sofort, was das für ein immenser Aufwand ist, so eine Veranstaltung zu wuppen. Und auch wenn der Kongress eben durch viele Freiwillige getragen wird, erzeugt er halt einfach trotzdem Kosten. Dazu kommt, dass wir eben bestimmte Dinge auch einfach besser machen wollten. Video- und Audioaufzeichnungen, da gibt es immer noch viel zu verbessern. Das sind so banale Sachen wie einfach genug Licht auf der Bühne zu haben. Und wenn man halt das Paket Plus-Plus nimmt und nicht nur Plus, damit das eben mit der Ausleuchtung auch so funktioniert, damit die Aufzeichnung was taugen, dann kostet das halt einfach alles Geld. Es ist immer eine Abwägung, wohin man das Geld letzten Endes leitet. Aber ich bin immer noch der Auffassung, dass das alles im Rahmen ist. Der Kongress ist immer noch um viele, viele, viele Faktoren billiger als alles andere, was man in der Veranstaltungslandschaft überhaupt noch so und sonst so sieht. Viele Veranstaltungen sind einfach unter 200, 300, 400 Euro nicht zu haben und im professionellen wirtschaftlichen Bereich wissen wir auch, kosten Tag halt 1000 Euro. Das ist nichts, wo wir hinwollen und man muss halt jetzt sehen, wie es dieses Jahr läuft, wie das angenommen wird. Aber ich denke, es hält sich noch im Rahmen.
Ja, nichtdestotrotz ist es halt die, also meiner Meinung nach, höchstqualitativste Veranstaltung im deutschsprachigen Raum, vielleicht sogar in Europa zu diesen Themen. Was erwartet die Menschen zum Beispiel nachts auf dem Kongress? Also der Kongress, da muss man dazu sagen, er startet um 11 Uhr, eigentlich auch erst um 12 Uhr, geht bis nachts um 24 Uhr und es gibt immer noch Nachtprogramm für die Menschen, die halt so viel Clubmate getrunken haben, nicht schlafen können. Aber da gibt es auch einige interessante Sachen.
Ja, der Kongress ist eigentlich sowieso eine Rund-um-die-Uhr-Veranstaltung. Also nicht jetzt unbedingt wirklich, dass man so 24 Stunden vor Ort sein muss. Wir starten halt einfach etwas später am Tag, weil sich gezeigt hat, dass früher am Tag starten ein Fehler ist. Dafür haben wir einfach zu viel übermüdete Leute morgens gehabt. Das wird auch angenommen. Das Konferenzprogramm geht dann eben bis Mitternacht, aber dann ist halt auch nicht Schluss. Es gibt den schönen Bereich Art und Beauty, wo sich viele kreative Projekte einfinden. Da sind einige, also wird viel gebastelt, mit Robotern gearbeitet, VJs sind dort am Start, Audiowerker, Leute, die mit Lego-Technologie arbeiten oder auch die Blinken Area, die sich so inspiriert von unseren Blinken Lights-Projekten dort mit allerlei blinkender Technik auseinandersetzt. Das sind halt auch einfach schöne Sachen und zeigen eben auch, dass Hacken nicht im eigentlichen Sinne ein Security-Thema ist. Das ist ja eigentlich immer so das, was rangeführt wird, wenn man so einen Dritten gegenüber erwähnt, man würde sich halt mit Hacken beschäftigen, dann sehen die halt gleich wieder die Sicherheitslöcher und solche Thematiken. Und auch wenn das eine große Rolle spielt, ist das halt beileibe nicht alles. Und Hacken ist sich mit schönen Sachen beschäftigen, kreativ sein, die Dinge erforschen und vor allem die Dinge bis an den Rand erforschen, wo sich die interessanten neuen Fragestellungen und Möglichkeiten ergeben. Und das macht eben diese Szene auch so liebenswert und so, ja, so fähig.
Gibt es da wieder günstige Übernachtungsmöglichkeiten, wie in den letzten Jahren?
Ja, wir bieten eine Übernachtung in der Turnhalle an. Das ist begrenzt. Es ist noch nicht ganz klar, ob wir dieses Jahr die Möglichkeit haben, die größere Turnhalle zu bekommen. Da sind wir noch in Verhandlungen. Aber ich bin so vorsichtig optimistisch. Das wird sich bald herausstellen. Ansonsten haben wir ja den Vorteil in Berlin, dass hier Übernachtungen ohnehin relativ günstig sind. Man kommt hier in zahlreichen Hostels doch eigentlich recht gut unter und die Bettenkapazitäten sind auch nicht schlecht, insbesondere um den Alexanderplatz herum. Von daher ist das, denke ich, alles im zumutbaren Bereich.
Ja, und wo findet man nochmal Informationen? Also es gibt ein öffentliches Weblog, es gibt ein öffentliches Wiki, es gibt die Kongressseite mit dem Fahrplan.
Es gibt eine ganze Menge. Merken sollte man sich vielleicht einfach nur events.ccc.de. Dort ist das Weblog, dort findet man Links auf die Hauptwebseite, wo so die Kerninformationen zusammengefasst sind. Sehr interessant ist aber auch unser Public Wiki, wo sich eben jeder eintragen kann. Sprich, wenn ihr erwägt, auf den Kongress zu kommen, und ich hoffe, dass ihr das tut, dann tragt euch dort ein, macht euch einen Account, schreibt über euch, sagt, was ihr für Projekte habt, schaut, was andere Leute für Projekte haben, nehmt mit den Leuten im Vorfeld Kontakt auf, verabredet euch, denkt euch was aus. Es gibt auch, ich habe jetzt gerade jetzt nicht nochmal geschaut, aber wir haben auch die Möglichkeit für spontane Vorträge. Die Lightning Talks sollte man vielleicht noch erwähnen. Einmal am Tag, eine Stunde, immer um 16 Uhr, gibt es diese freie Vortragsstunde. 5 Minuten Zeit hat man dort, wenn man noch einen Slot sich ergattert, im Wiki eben, um über was auch immer zu reden, was man gerade für angemessen hält. Und dann wird man ja sehen, ob das Thema verfängt bei den Leuten, die zuhören oder nicht. Ist auf jeden Fall genauso gut besucht wie die anderen Veranstaltungen auch. Eine kleine Workshop-Area haben wir auch, die auch einfach im Wiki vergeben wird. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist eigentlich ein sehr schönes Modell, wie ich finde. Und es zeigt sich auch, dass die Selbstorganisation eigentlich immer am besten funktioniert. Also in dem Moment, wo man das einfach auch treiben lässt in einem bestimmten Maße, da bilden sich dann die richtig schönen Blumen heraus.
Ja, und diesmal ist es auch recht international oder mehr internationaler als in den letzten Jahren. Gibt es schon Zahlen, wie viele Referenten aus dem Ausland kommen?
Gute Frage. Die konkrete Frage kann ich jetzt gerade nicht beantworten, aber es ist grundsätzlich so, dass wir vor ein paar Jahren entschlossen haben, den Kongress zu einer internationalen Veranstaltung werden zu lassen. Früher waren wir sehr deutschlastig und es gab dann eben auch noch ein paar englische Vorträge. Jetzt ist es eigentlich andersrum. Ich denke, 75% aller Vorträge werden auf Englisch geführt. Die, die auf Deutsch geführt werden, werden meist deshalb auf Deutsch geführt, weil entweder der Referent einfach für angemessen hält, weil er dann einfach besser vortragen kann, oder weil es einfach auch Themen sind, die ohnehin sich primär an eine deutsche oder deutschsprachige Öffentlichkeit wenden. Beispiel elektronischer Reisepass oder Gesetzgebung in Deutschland, das ist ja auch ganz klar. Und das mischt sich ganz gut. Und von daher ist das Angebot für die internationalen Gäste besser geworden. Wir hatten früher schon, der Kongress hieß immer The European Hacker Conference oder Hacker Party, wie es früher hieß. Jetzt halt sagen wir halt Hacker Conference, um auch diesen inhaltlichen Aspekt nochmal zu betonen. Und wir hatten also schon immer Besucher von überall. Also die kamen aus Schweden, die kamen aus Italien, you name it. Nur seitdem wir eben auch ganz bewusst sagen, unser Fokus ist auf einem internationalen Angebot, haben wir sowohl ein großes Interesse bei Sprechern erzeugt. Wir haben eigentlich, wir haben fantastische Sprecher, wir haben wirklich renommierte, großartig vortragende Leute aus aller Welt, sehr viel auch aus den USA. Da erwarte ich mir dieses Jahr am meisten. Es gibt ja regelrecht eine Landflucht von Hackern aus den USA. Also viele, die letztes Jahr beim Kongress waren, waren dann relativ schnell, also jetzt auch schon vor dem Kongress, wieder hier in der Stadt und haben Zeit hier verbracht und Kontakte geschmiedet und haben alle angekündigt, dass sie jetzt alle ihre Freunde auch noch mitbringen, weil sie eben auf dem Kongress eine ganz andere Veranstaltungskultur vorgefunden haben, als es die in den USA gibt.
Was unterscheidet so die Veranstaltungskultur?
Ja, da muss man natürlich erstmal sehen, wie Hacker an sich in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Wir haben ja hier mit dem, wir haben in Deutschland eigentlich eine absolute Ausnahmeposition. Hacker hat in der deutschen Gesellschaft, so ist zumindest meine Wahrnehmung, einen leichten Robin Hood-Touch, so eine positive Wahrnehmung, die man teilweise vielleicht mit Verbraucherschutz, teilweise eben mit dem Kampf für die Freiheit und so weiter assoziiert. Und letztlich denken natürlich auch die Hacker in den anderen Ländern so, nur ist die Repression ungemein größer. Das fängt schon in Frankreich an, in Spanien, überall, Italien, haben die eigentlich überall eine harte Zeit, weil sie von allen gesellschaftlichen Instanzen immer unter Wasser gehalten werden. In den USA ist es natürlich besonders schlimm. Dort ist Hacker eigentlich schon fast ein Synonym für Terroristen und dementsprechend paranoid geht es eben auch auf den Hacker-Konferenzen ab, weil die natürlich extrem unterwandert sind von allen möglichen Diensten und natürlich auch der Wirtschaft. Und mir ist halt häufig der Eindruck vermittelt worden, dass die Leute dort einfach nicht so frei und entspannt sein können, wie sie das eben hier auf dem Kongress können. Und das ist etwas, was sie sehr schätzen und deswegen haben sie auch jetzt alle angekündigt, sie möchten halt sich hier auch mehr einbringen. Dazu denke ich, ist es auch ein Zeichen der Zeit, dass die lang gehasste Globalisierung natürlich auch ihre positiven Seiten hat. Die Vernetzung zwischen den Hackergruppen weltweit funktioniert sehr viel besser. Das ist ganz deutlich zu spüren. Und es gibt auch in den USA jetzt einfach eine ganz neue Bereitschaft, sich einfach mal andere Positionen anzuhören, weil sie in den USA sowieso immer nur noch das Gleiche erzählt bekommen. Und ja, das wäre für uns natürlich schon ein großer Erfolg, wenn wir auch das leisten können, da den Brückenschlag voranzutreiben.
Ja, also ich kann allen Hörern nur empfehlen, zwischen Weihnachten und Neujahr zum 22. Chaos Communication Kongress nach Berlin zu kommen. Das ist das ja, facettenreichste Programm rund um Netzpolitik und Hackerkultur und neue Technologien.
Und eine Menge Spaß.
Und eine Menge Spaß obendrein. Ja, vielen Dank für das Interview.
Bitteschön.